Also wie gesagt, Denog ist keine Klaviermarke, aber Denog ist das Markenzeichen der Christen. Es gibt kaum ein besseres deutsches Wort, das Glauben zum Ausdruck bringt. Dennoch bleibe ich stets an dir. Das ist das Bekenntnis des Glaubens, dieses Dennoch. Und jeder Christ sollte, gut, ich sage es nicht, dass wir uns tätowieren sollen, aber wenn wir etwas tätowieren, dann ein Dennoch aus diesem Psalm 73. Also guten Morgen miteinander. Wir schauen heute eine Begebenheit aus dem Leben von Jesus etwas genauer an. Und es war seine letzte Reise, die Jesus nach Jerusalem machte. Diesmal jubelten ihm die Menschen zu. Auf einem Esel ritt er und zog er in die Stadt hinein und die Menschen um ihn jubelten. Sie rissen Zweige von den Bäumen, warfen sie vor den Esel hin, sie zogen sogar ihre Mäntel aus und legten sie auf den Weg, damit quasi Jesus auf diesem Esel einen besonderen Weg gebahnt bekommt. Ist eine Art von Ehrerbietung. Das war eine riesige Sache und es geschah es so, wie das der Prophet Zacharia selber beschrieben hat. Ihr könnt das selber zu Hause nachlesen, Kapitel 9, Vers 9. Vor und hinter Jesus drängten sich die Leute und sie riefen: Gepriesen sei der Sohn Davids, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe, das muss man sich vorstellen, das war ein Riesenjubel, ich nehme an, das war ein Riesendurcheinander, überall hörte man das. Das war nicht jemand, der da stand und dann quasi das so vorlas und die anderen andächtig, ja genau. Nein, das war ein Riesenjubel, die waren alle begeistert. Es war eine große Aufregung. Und die Leute, die diesen Einzug beobachteten, fragten: Wer ist denn dieser Mann? Und sie bekamen die Antwort von denen, die Jesus begleiteten und umjubelten, sagte: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Wie müsste man diesen Satz richtig betonen, um zu verstehen, was die hier eigentlich sagen? Welches Wort müsste man besonders betonen? Das ist der Prophet. Das ist der Prophet. Nicht irgendeiner. Der Prophet. Und welcher Prophet ist da gemeint? Da müssten jetzt eigentlich alle, die Alttestamentkurse besucht haben, so müssen flux diese Bibelstelle wissen.
Bei Mose, also einem Propheten wie dich werde ich.
Und wo steht das? Ja, das ist schon mal sehr gut, oder? Das ist schon mal sehr gut. 5. Mose, Kapitel 18, Vers 15. Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, aus euren Brüdern, aus eurer Mitte erwecken. Auf den sollt ihr hören. Dieser Prophet ist gemeint. Dieser Prophet, den Mose angekündigt hat, einen Propheten wie mich, eben der Sohn Davids, dieser eine Prophet, der wird kommen und die Leute fragen, wer ist jetzt das, der in Jerusalem einzieht? Und die Freunde von Jesus, die das wussten, sagten, das ist jetzt eben der Prophet. Der angekündigt ist, auf den Israel wartet, auf den jeder jetzt von euch hören sollte. Jesus ist dieser Prophet. Und in Jerusalem angekommen, betrat Jesus den Tempel und er war dermaßen entrüstet über das Treiben im Tempel, dass er die Händler und Geldwechsler aus dem Tempel hinauswarf. Das war natürlich auch nicht unbedingt das, was die Leute erwartet hatten. Und er sagte ihnen: Es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebetes sein, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Katastrophe. Und dann heilte Jesus Blinde und Lahme, die zu ihm kamen. Und wie das zu erwarten ist, ärgerten sich die Priester und Schriftgelehrten. maßlos über das, was Jesus tat und was er sagte. Sie wollten Jesus töten, das war schon beschlossene Sache. Aber wie sollen sie ihn töten, wenn er noch Kranke heilt, Lahme heilt und Blinde sehend macht? Und dann schreien die Leute noch, gepriesen sei der Sohn Davids. Natürlich wussten die Schriftgelehrten, was damit gemeint war. Natürlich wussten sie, wenn die Leute das schreiben, dass sie den Messias meinen, eben diesen Propheten. Und das ärgerte sie nochmals maßlos, weil sie dachten, dass sie wollten nicht wahrhaben, dass Jesus das ist. Und dann sagen sie Jesus, hörst du eigentlich, was die da rufen? Mit anderen Worten, warum sagst du denen nicht, sie sollen aufhören? Das ist ja ungeheuerlich, was sie von dir sagen. Ja, aber Jesus hat das natürlich gehört. Und er sagt ihnen etwas ganz Einfaches. Gewiss, habt ihr nie vom Wort gelesen, unmündigen und kleinen Kindern hast du dein Lob in den Mund gelegt. Habt ihr das nicht gehört? Seht jetzt, ihr seid zwar studiert, ihr meint, ihr hättet alles im Griff, aber die, die mich erkennen und von denen das Lob kommt, das sind das normale Fußvolk. Die loben mich, die wissen, wer ich bin. Oder wollen es wenigstens wahrhaben. Und dann verließ Jesus den Tempel und er ließ diese Männer stehen. Am anderen Morgen ging er nochmals in den Tempel und predigte dort. Und die Priester und religiösen Führer des Volkes waren immer noch verärgert und sagten zu Jesus, woher nimmst du dir das Recht, das alles zu tun? Wer hat dir die Vollmacht dazu gegeben? Und Jesus sagt, ich kann euch das schon sagen, aber ich sage euch das nur, wenn ihr vorher eine Frage mir beantwortet. Und dann fragt er sie, also die Taufe des Johannes, woher stammt sie? Vom Himmel oder von Menschen? Keine schwierige Frage, oder? Wenigstens müsste man denken, für Priester und Schriftgelehrten nicht besonders schwierig. Und jetzt hatten sie aber ein Problem. Jetzt beginnen sie zu überlegen. Sie überlegten miteinander hin und her. Also vermutlich haben die wie die Köpfe zusammengesteckt. Sagen, was sagen wir jetzt ihm? Und wie geben wir jetzt Antwort? Wenn wir antworten, vom Himmel wird er sagen, warum habt ihr Johannes dann nicht geglaubt? Dann stehen wir auch blöd da. Also ungläubig. Antworten wir aber von Menschen, dann müssen wir uns vor dem Volk fürchten. Denn alle sind der Ansicht, dass Johannes ein Prophet war. Also wir haben ein Problem, ob wir so antworten oder so. Man hat meistens ein Problem, wenn Gott uns eine Frage stellt und wir nicht die ehrliche Antwort geben wollen. Also zum einen mussten sie fürchten, dass sie durch Jesus bloßgestellt werden als ungläubig, weil sie Johannes nicht ernst nahmen, wenn ein Prophet ist, wenn das vom Himmel kommt. Und auf der anderen Seite mussten sie befürchten, dass sie vom Volk gelüncht werden, weil die glauben, dass Johannes ein Prophet ist. Und jetzt machen sie etwas ganz Cleveres, was man ja sehr gut machen kann. Man findet eine ganz billige Ausrede. Wir wissen es nicht. Aha. Sie wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Und Jesus sagt ihnen, ja gut, dann kann ich euch auch nicht beantworten, woher ich meine Vollmacht habe. Mit Lügen und Hinterlist bekommt niemand Zugang zur Wahrheit. Wer Jesus nicht aufrichtig begegnet, der verdient keine direkte Antwort. Das ist so auch bis heute. Wenn wir nur Fragen und Gott nur Fragen stellen, um uns etwas zu beweisen oder Gott irgendwie zu kritisieren, dann werden wir keine Antwort bekommen. Wenn wir uns selber anlügen und Gott anlügen, dann müssen wir nicht erwarten, dass er uns eine Antwort gibt, die uns hilft. Mit Lügen und Hinterlist bekommen wir keinen Zugang zur Wahrheit. Und trotzdem, und das ist ja eigentlich das Verwunderliche, lässt Jesus diese Männer, die nichts anderes im Sinn haben, als ihm umzubringen, nicht einfach stehen. Er spricht weiter mit ihnen. Er beantwortet ihnen nicht die Frage nach der Vollmacht, weil hätte er sie beantwortet, dann hätten sie ihn auch einfach gelüncht. Dann ist es ein Gotteslästerer. Wenn er gesagt hat, ich habe meine Vollmacht vom Vater, denn ich bin der Sohn Gottes. Also, er bleibt dran, Jesus, weil er möchte auch diese Männer zur Einsicht führen. Er hat sie nicht einfach nur abgeschrieben. Er wollte auch, dass diese Menschen gerettet werden. Und deshalb erzählt er ihnen eine kleine Geschichte. Und um die geht es eigentlich heute Morgen. Er fragt sie, was sagt ihr zu folgender Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zu dem einen und sagte, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Ich will aber nicht, erwiderte dieser. Später bereute er seine Antwort und ging doch. Der Vater wandte sich mit derselben Bitte auch an den anderen Sohn. Selbstverständlich, Vater, erwiderte dieser. Aber dann ging er doch nicht. Und dann fragt Jesus diese intelligenten Theologen, wer von den beiden hat nun getan, was der Vater wollte? Ja, wer? Das kann man ja gar nicht falsch beantworten. Natürlich der, der zuerst gesagt hat, ich gehe nicht und dann trotzdem gegangen ist. Der hat doch den Willen des Vaters getan. Nun, falls die Pharisäer oder die Priester und Ältesten, Schriftgelehrten überhaupt ahnten, was Jesus mit dieser Geschichte eigentlich sagen wollte, so wäre es ihnen klar gewesen, wenn Jesus sie nun gefragt hätte, nun, was meint ihr, wer ist denn dieser Sohn, der den Willen des Vaters tut? Dann hätten sie gesagt, wir. Wir. Das wäre für sie klar gewesen. Natürlich sind wir es. Wir sind die Religiösen in diesem Volk. Wir sind die, die die Gesetze halten. Wir sind die, die die Gebete durchführen, die alles verzehnten, die Opfer bringen, die Gesetze beobachten. Wir natürlich, wir sind die, die das tun. Sie sind die Leiter, die das Volk mit aller Anstrengung vor dem Abfall bewahren wollen. Aber Jesus sagt etwas, das diese Leute zur Weißglut treiben musste. Ich versichere euch, die Zolleinnehmer und die Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Dann erklärt er, wieso. Denn Johannes ist gekommen und hat euch den Weg der Gerechtigkeit gezeigt und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zolleinnehmer und die Huren dagegen haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und trotzdem wart ihr nicht einmal nachträglich bereit, eure Haltung zu ändern und ihm zu glauben. Also Jesus vergleicht den Sohn, der den Willen des Vaters tut, tatsächlich nicht mit Priestern und Schriftgelehrten und Pharisäern, sondern mit den Zöllnern und Huren. Diese werden das Himmelreich eher erben, eher ins Himmelreich kommen. Die Priester und Schriftgelehrten werden, und das ist ja das Unglaubliche, vergleicht Jesus mit diesem ungehorsamen Sohn, der wohl sagt, dass er in den Weinberg gehen will, aber nicht geht. Für die Priester muss das ein Skandal gewesen sein. Ich kann mir vorstellen, dass die kreidenbleich geworden sind. Das muss für die dermaßen als eine Frechheit für sie gewesen sein, dass Jesus sagt, dass die Huren und Zolleinnehmer, die in ihren Augen hoffnungslose Fälle waren, noch eher ins Himmelreich kommen würden als sie. Nun werden wir die beiden Söhne etwas genauer betrachten. Zuerst den widerspenstigen Sohn. Der erste Sohn reagiert auf die Aufforderung seines Vaters, in den Weinberg zur Arbeit zu gehen, ziemlich frech. Nun, vielleicht muss ich noch kurz sagen, was man unter diesem Weinberg verstehen, für was steht dieser Weinberg. Dieser Weinberg, kann man mal ganz einfach sagen, steht für das Arbeiten im Reich Gottes. Weinberg ist so ein Bild für das Volk Gottes, und in diesem Volk Gottes soll er arbeiten, so die Bildübersetzung, und quasi ein Leben führen in der Gegenwart, im Dienst Gottes. Und da sagt jetzt nun dieser widerspenstige Sohn: Das will ich nicht. Das passt mir nicht. Ich will aber nicht. Ich will nicht in diesen Weinberg. Ich will mich nicht nach den Ordnungen meines Vaters richten. Nein, ich will leben, wie ich will. Ich will nach meinem eigenen Motto leben. Ich will meinen eigenen Weinberg. Wir wissen nicht, wie alt diese Söhne waren. Jedenfalls scheint dieser Sohn in einer pubertären Phase zu stecken. Rebellisch wendet er sich gegen den Vater. Er geht auf direkte Konfrontation, er sagt ihm ins Gesicht: Nein, das kannst du vergessen, das mache ich nicht. Mich wirst du in diesem Weinberg nicht finden. Er will jetzt etwas anderes machen, anders leben. Und genau das ist das, was Zöllner und Huren taten. Sie wussten, was sie eigentlich zu tun hätten, aber sie stellten sich ganz bewusst gegen Gottes Gebote. Sie wollten anders leben, sie wollten nicht ein frommes Leben führen, sondern weiß auch nicht, was sie wollten. Sie dachten vielleicht, es sei attraktiver, würde mehr Geld hergeben, mehr Wohlstand oder weiß ich was, aber sie wollten nicht mit Gott leben. Sie haben ihr Leben in eine ganz andere Richtung gelebt. Und dann begegneten sie Johannes dem Täufer. Sie hörten seine Predigt, die zur Umkehr auffordert. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe, predigte Johannes. Und diese Botschaft hörten die Zöllner und Huren. Menschen, die in den Augen der Priester und Schriftgelehrten hoffnungslose Fälle waren, in ihren Augen gab es für diese Menschen gar keinen Weg zur Umkehr. Das ist so. Nach dem Gesetz Mose gibt es kein Opfer für das, was sie getan haben. Es gibt keine Chance. Aber Gott, das Erbarmen ist größer als das Gesetz des Mose. Diese Menschen bereuten ihr gottloses Leben und wollten so leben, wie es Gott gefällt. Deshalb bekannten sie ihre Sünden und ließen sich von Johannes taufen. Sie bereuten, dass sie Gott dermaßen frech ins Gesicht sagten, sie würden nicht nach seinen Geboten leben. Der Zöllner Zachäus ist ein Beispiel für diese radikale Veränderung. Als er sich entschlossen hatte, ein Leben nach dem Willen Gottes zu führen, sagte er Jesus: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben, und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. In diesem Leben hat sich etwas Grundlegendes verändert. Da ist etwas neu geworden, wirklich neu, radikal neu. Diese Veränderung hat eben konkrete Auswirkungen. Jesus sagte es ihnen klipp und klar: Die Zolleinnehmer und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes. Aber warum sind denn Zöllner und Huren die besseren Menschen? Warum? Was denkt ihr? Warum kommen die eher ins Reich Gottes? Nicht, weil sie die besseren Menschen sind. Nein. Sie sind nicht die besseren Menschen, ganz und gar nicht. Sie kommen eher ins Reich Gottes, weil sie sich nicht auf falschen Sicherheiten abstützen können. In ihrem Leben gibt es keine religiösen Sicherheiten. Sie wissen genau, dass so wie sie leben, dass Gott nicht gefallen kann, dass ihnen klar und nicht nur ihnen, sondern der ganzen Welt um sie herum weiß, dass Zöllner und Huren im Reich Gottes keinen Platz haben werden. Das ist so. Das wussten sie selber und das wussten die anderen Menschen. Das war für sie keine Frage. Sie dachten nicht, ja, es reicht dann vielleicht noch in den Himmel. Nein, sie wussten, es reicht nicht in den Himmel. Es reicht nicht. Sie mussten niemandem etwas vormachen. Es ist ihnen klar, es ist allen klar. Und so radikal, wie sie sich von Gott abwandten, so radikal wenden sie sich ihm dann wieder zu. Nicht alle Zöllner, nicht alle Huren, aber die, die es taten. Sie haben nichts, was sie mitbringen. Sie können einzig und allein auf das Erbarmen Gottes setzen, nur auf das Erbarmen Gottes. Kennen Sie oder kennst du diesen Moment in deinem Leben, diesen Moment der Reue? Dieses Bewusstsein, dass du nichts mitbringen kannst und dass deine Erlösung einzig und allein nur durch die Gnade Gottes geschieht, nicht durch ein Werk. In den Augen Gottes ist klar, dass wir fern von ihm sind. Nicht wirklich nach ihm fragen, sondern jeder sucht eigentlich seinen eigenen Vorteil. Jeder will das Maximum aus seinem Leben herausholen. Und im Grunde sagt jeder Mensch, Gott, lass mich bitte in Ruhe. Und komm bitte nur da, wo es passt. Bei der Taufe, bei der Hochzeit. Und vielleicht bei der Beerdigung. Aber sonst, lass mich bitte in Ruhe. Ich will mein Leben gestalten, so wie ich mir das vorstelle. Und gut, wenn ich dann irgendwo im Dreck sitze und mein Leben an die Wand gefahren habe, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn du dort dann vielleicht auch noch kommst. Aber sonst, Taufe, Hochzeit und Tod, das reicht eigentlich. Die Bibel beschreibt uns als verirrte, orientierungslose Schafe. Gott, der Vater, erbarmt sich über uns in seiner großen Liebe und Barmherzigkeit und er opfert seinen Sohn, um uns zurückzuholen. Petrus beschreibt das so schön. Jesus, der unsere Sünden an seinem eigenen Leibe ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und wir für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Jetzt seid ihr zurückgekommen, ihr seid weggegangen und seid zurückgekommen. Wer Jesus sein Leben anvertraut, der wird merken, dass sich sein Leben verändern wird. Denn eine echte Hinwendung zu Jesus geschieht nie und nimmer ohne praktische Auswirkungen. Glaube will und muss gelebt werden. Willst du, wenn du das nicht schon getan hast, dem Ruf Gottes folgen, so wie die Zöllner und Huren? Nun, der anscheinend brave Sohn benimmt sich vorbildlich und ist gegenüber seinem Vater sehr freundlich. Selbstverständlich, Vater. Natürlich, mache ich doch gern für dich. Klar gehe ich hin. Sofort. Doch dann macht er etwas anderes. Komisch. So sah Jesus die führenden geistlichen Leute in Israel. Sie meinten, sie würden so leben, wie es Gott gefällt. Ja, sie strengten sich an. Wir tun Unrecht, wenn wir meinen, dass diese Leute nichts getan hätten für ihren Glauben. Im Gegenteil, da könnten wir vermutlich atemlos hinterherhecheln. Wir kämen gar nicht nach, was die alles taten für ihren Glauben. Sie strengten sich an, sie bemühten sich, ein religiöses Leben zu führen. Sie waren bereit, viele Gesetze und Vorschriften zu befolgen, die Opfer von ihnen verlangten. Dieses anstrengende religiöse Leben gab ihnen die Sicherheit. Deshalb meinten sie, sie hätten es nicht nötig, dem Aufruf des Johannes zu folgen. Lukas berichtet, alle, die Johannes zuhörten, das ganze Volk und sogar die Zolleinnehmer, gaben Gott in seinem Urteil Recht. Sie haben sich von Johannes taufen lassen. Also, sie gaben dem Urteil Gottes Recht, dass wir verloren sind, dass wir eigentlich hoffnungslos sind, dass wir nur eine Chance haben, wenn Gott sich über uns erbarmt. Sie gaben Gott Recht, aber was taten dann die Pharisäer und Gesetzeslehrer? Nur die Pharisäer und die Gesetzeslehrer machten den Plan zunichte, den Gott für sie hatte. Sie haben sich nicht von Johannes taufen lassen. Das sind eben die geistlichen Leute in Israel, die ihre Sicherheit im Einhalten der religiösen Vorschriften fanden. Hätten sie sich von Johannes taufen lassen, wären all ihre Anstrengungen in Frage gestellt worden. Ihr Lebenswerk wäre zerstört worden, ihr religiöses Lebenswerk würde da kaputt gehen, wäre in Frage gestellt. Plötzlich ist das, worauf sie ihr Leben bauten, nichts wert. Und wenn ich das 20 Jahre gemacht habe im Leben, wenn ich 20 Jahre regelmäßig jeden Tag zu bestimmten Zeiten gebetet habe, wenn ich 30 Jahre lang jeden Monat die Opfer gebracht habe, die zu bringen sind, immer den Armen geholfen und Geld gegeben und plötzlich soll das alles nicht mehr helfen, dass ich gerettet werde, plötzlich gelten andere Maßstäbe. Nein, nicht mit mir. Diese Sicherheit, die ich mir jetzt erarbeitet habe, diese 20, 30 Jahre, die gebe ich nicht einfach preis. Das war gar nicht so einfach für diese Leute. Ich denke, dass es für ernsthaft religiöse Menschen tatsächlich sehr schwierig sein kann, Jesus ihr Leben anzuvertrauen. Dass es für religiöse, ernsthaft religiöse Menschen oft schwieriger ist, diesen Schritt zu tun, als so ein Halodri, der überhaupt sein Leben an die Wand fährt und weiß, ich bin verloren, und dann hört er von Jesus und sagt, oh super, schön, dass mir Jesus eine neue Chance schenkt. Aber wenn ich mein Leben aufgeopfert habe für meine Religion, für meine Überzeugungen, und dann muss ich diese Überzeugungen, die ich vielleicht sogar andere gelehrt habe und mitgenommen habe auf diesem Weg, muss ich preisgeben und muss quasi sagen, dass das ja nicht der Weg zur Erlösung ist, sondern allein der Glaube an Jesus. Ich würde diese Leute als religiös und nicht wiedergeboren bezeichnen. Und da gibt es sehr, sehr viele religiöse, sehr beachtenswerte und bewundernswerte Menschen. Aber was nützt die ganze Religiosität, wenn man nicht von Neuem geboren ist? Paulus sagt über solche Menschen, sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Das lehnen sie ab. Die Pharisäer, Priester, Schriftgelehrten beobachteten, was Jesus tat, aber sie wollten seinem Ruf zur Buße und Taufe nicht folgen. Und Jesus sagt diesen Männern, ihr habt es gesehen und trotzdem wart ihr nicht einmal nachträglich bereit, eure Haltung zu ändern und ihm zu glauben. Ihr habt es gesehen. Mit anderen Worten, ihr habt dem Vater gesagt, dass ihr in seinem Auftrag, dass ihr seinen Auftrag erfüllen wollt, dass ihr in den Weinberg gehen wollt, aber als es dann so weit war, habt ihr euer Versprechen nicht gehalten. Dann habt ihr in eurem eigenen Weinberg gearbeitet und meintet, das sei der Weinberg vom Vater. Nun, es kann aber auch bei denen, die eine radikale Umkehr erlebt haben, eine gewisse Trägheit im Leben sich einnisten. Ich bin ja gerettet. Ich bin ja bekehrt. Das ist die Hauptsache. Aber Johannes der Täufer sagte den Pharisäern, meint nicht, ihr könntet euch darauf berufen, dass ihr Abraham zum Vater habt. Bei Gott geht es nicht darum, dass wir uns auf irgendetwas in unserer Vergangenheit abstützen. Gott will mit uns in Gemeinschaft leben, zwar heute. Heute würde vielleicht der Johannes sagen, meint nicht, ihr könntet euch darauf berufen, dass ihr euch bekehrt habt, oder vielleicht noch etwas banaler gesagt, darauf berufen, weil ihr ein Bekehrungserlebnis habt. Es geht nicht um das Bekehrungserlebnis. Ich halte sehr viel von Bekehrung, und wenn Sie noch nicht bekehrt sind, machen Sie es bitte heute Morgen sofort. Das ist etwas, das Entscheidendste, was Sie tun können in Ihrem Leben. Aber es geht nicht um das Bekehrungserlebnis, das ich dann so in den Hosensack nehme und dann nach 10 Jahren wieder rausnehme und sage, oh ja genau, ich habe mich ja bekehrt. Und jetzt lebe ich wieder. Sondern was ist denn Bekehrung? Ich habe euch diese Frage extra aufgeschrieben. Bekehrung ist nichts anderes als, ich muss von vorne anfangen, was hat Jesus gemacht? Hat er die Menschen gerufen, sich zu bekehren? Hat er gesagt, bekehrt euch? Nein. Was hat er gesagt? Folgt mir nach. Folgt mir nach. Und die Entscheidung, Jesus nachzufolgen, ist die Bekehrung. Ich entscheide mich, Jesus nachzufolgen. Jesus ruft in die Nachfolge. Er ruft nicht zu einem Bekehrungserlebnis, das ich dann archiviere und dann quasi im Himmel hervornehme und sage, siehst du, da habe ich es archiviert. Sondern die Bekehrung, das ist die Entscheidung, ein Leben mit Gott zu leben, Jesus nachzufolgen. Das ist Bekehrung. Ich kehre um und folge Jesus nach. Das ist etwas Dynamisches. Ich will es nochmals zur Sicherheit sagen, ich habe nichts gegen Bekehrung. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich will mich jetzt bekehren, dann beten wir miteinander. Aber was tun wir? Wir beten, und der, der betet und sich bekehren will, lädt Jesus in sein Leben ein und sagt, jetzt möchte ich dir nachfolgen. So geht doch das. Man bekennt seine Schuld und entschließt sich, Jesus nachzufolgen. Das ist Umkehr. Natürlich ist es wichtig, dass wir darauf achten, auch dass die christliche Lehre nicht verfälscht wird. Aber wir müssen auch Acht geben, dass sich dann unser Christsein nicht nur noch in unseren Köpfen abspielt. Jakobus sagt, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Also wir müssen aufpassen, dass wir nach 10, 20 Jahren Christsein nicht zu Kopfakrobaten werden. Wir wissen dann, wie es läuft. Und wir wissen glücklicherweise ja immer, was die anderen falsch machen. Und wisst ihr, wann man am wenigsten Fehler macht? Am wenigsten Fehler macht man, wenn man nichts macht. Aber der größte Fehler, den man dann begeht, ist, dass man nichts macht. Aber man kann nicht groß kritisiert werden. Man kann nichts Falsches sagen. Wenn ich auf der Straße predige, dann kann mir einer sagen, ja, aber das hast du jetzt nicht so gut gesagt. Okay, ist möglich. Dass ich das nächste Mal besser sage. Aber wenn ich gar nicht predige und gar nie etwas im Reich Gottes tue, dann kann ich keine Fehler machen, kann ich auch nicht wachsen. Es ist immer einfacher, einen Fußballmatch am Fernsehen zu beobachten und sich darüber aufzuregen, dass er jetzt den Ball nicht ins Tor bringt, weil wenn ich jetzt dort gestanden wäre, hätte ich den nämlich wirklich dann reingeknallt. Der war ja so, das war so einfach, oder? Es ist immer einfach, wenn man zuschaut. Aber wenn dann dieser Fußballer schon eine Stunde lang auf diesem Feld hin und her dem Ball nachgesprungen ist und dann noch die Kraft braucht, um den ins Tor zu schieben, sieht das vielleicht anders aus, als wenn ich da mit meinen Pommeschips vor dem Fernseher hocke. Und so kann es auch sein bei Christen. Es gibt Christen, die machen gar nichts mehr, weil sie sehen, was die anderen alles falsch machen, deshalb machen wir nichts. Können wir nichts falsch machen. Kann man uns auch nicht kritisieren. Aber so funktioniert das nicht. Es ist ganz klar, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Jesus zeigt mit dieser kleinen Erzählung, dass es schlussendlich nicht darauf ankommt, was ich sage, sondern was ich lebe. So wie Jesus den wahren Glauben versteht, geht es eben nicht in erster Linie um eine religiöse Handlung. Denn darin waren die Priester und Schriftgelehrten hervorragend. Jesus geht es viel mehr, nämlich um die grundlegende Hinwendung zum Vater. Hingabe ist ein Schlüsselwort im Glaubensleben, nebst dem dennoch. Ist Hingabe ein Schlüsselwort? Es geht nicht um religiöse Praxis, sondern um hingebungsvolles Leben, das natürlich auch religiöse Handlungen hervorbringt. Zum Beispiel das Gebet ist eine religiöse Handlung. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, als Christ muss ich ja nicht beten, ist ja nicht, wir bauen ja nicht auf religiösen Handlungen auf, dann ist das ein Missverständnis. Aber wenn ich meine, dass die religiöse Handlung mir die Sicherheit gibt und Geborgenheit, dann habe ich es am falschen Ort aufgezäumt. Sondern es geht um hingebungsvolles Leben. Und hingebungsvolles Leben bringt auch religiöse Praxis hervor. Deshalb seid ihr im Gottesdienst. Deshalb beten wir, deshalb singen wir Lieder und ehren Gott damit. Das ist religiöse Praxis, das ist nicht schlecht. Das ist sogar richtig. Aber das muss aus einem hingebungsvollen Leben kommen. Und nicht daraus, dass ich denke, ja, wenn ich regelmäßig in den Gottesdienst gehe, dann komme ich in den Himmel. Nein, wir kommen in den Himmel, wenn sich Gott über mir erbarmt. Dann komme ich in den Himmel. Natürlich, und wenn du in den Gottesdienst kommst und dich heute bekehrst, dann kommst du auch in den Himmel, wenn du nicht bekehrt bist. Das stimmt natürlich auch. Aber dann ist es auch nicht eine Praxis, dass ich ein Bekehrungserlebnis mache, sondern dann ist es der Entschluss, ein hingegebenes Leben zu führen. Und Paulus beschreibt das folgendermaßen. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Egal, ob wir Gott zuerst ein Nein entgegenschleuderten oder ob wir ihm sagten, wir möchten in diesen Weinberg gehen und seinen Willen tun, egal, ob du dann gegangen bist oder nicht. Aber heute können wir uns wieder dazu entschließen, das wirklich auch zu tun. Und diesen Weinberg zu betreten, dein Leben zu führen in der Gemeinschaft mit Gott. Das ist das, was sich Gott wünscht. Religiös oder hingegeben, das muss jeder für sich selber beurteilen. Was Gott wünscht, ist dein Leben, das ihm hingegeben ist. Amen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass es bei dir nicht um Erfüllung von Gesetzen geht, Erfüllung von Vorschriften. Das alles gibt uns sogar falsche Sicherheiten und manchmal ist das auch sehr bedauerlich, wie aufopfernd Menschen leben und meinen, dass das zählt, worauf sie bauen. Und dass sie deine Einladung gar nicht annehmen. Herr, und hilf, dass wir das verstehen, dass wir wirklich unser Leben mit dir leben. Dass wir uns nicht auf falschen Sicherheiten abstützen, sondern dass wir mit dir unterwegs sind. Dass wir in einer guten Beziehung mit dir unterwegs sind. Dass wir erkennen, dass dass wir ewiges Leben haben, nur ein Geschenk von dir ist und nichts mit unseren Taten zu tun hat. Es ist dein großes Erbarmen und es ist deine unbeschreibliche Gnade. Und danke, Herr Jesus, dass du sogar diese Priester und Schriftgelehrten, die dich dermaßen angegriffen haben, nicht einfach links liegen gelassen hast, sondern du hast ihnen nochmals eine Gelegenheit gegeben, dass sie zur Erkenntnis kommen könnten. Danke, dass auch da deine Gnade und Barmherzigkeit einmal mehr sichtbar geworden ist. Du weißt, wo jedes von uns steht, dir gegenüber, ob wir eher in die religiöse Richtung neigen oder in die hingegebene. Du kannst schenken, dass in unserem Leben da, wo Korrektur nötig ist, sie auch geschehen kann. Danke, dass wir bei dir immer wieder auch die Gelegenheit haben, einfach neu anzufangen. Auch wenn wir mal in die falsche Richtung gelaufen sind, dass die Umkehr möglich ist. Wir danken dir dafür. Amen.